Die Stimmung in Deutschland ist gelinde gesagt angespannt. Corona spaltet die Gesellschaft so sehr, dass normale Kommunikation zwischen den Lagern geradezu unmöglich ist. Überall, auch in der Familie. Auf der einen Seite die Covidioten und die Verschwörungstheoretiker, auf der anderen Seite Corona-Jünger und Schlafschafe. Dazwischen nichts. Wie in den Religionskriegen der vergangenen Jahrhunderte. Fakten zählen wenig, wilde Zuschreibungen dagegen viel. Hier eine Lautsprecherdurchsage neben der letzten Corona-Schweigedemo in Berlin.
Demonstrieren seit Monaten Hand in Hand mit rechtsradikalen Gruppen und Parteien, organisierten Neonazis, Reichsbürgern und rechten Hooligans in ganz Deutschland. Sie geben sich dabei als besorgte BürgerInnen, DemokratInnen, die um das Grundgesetz fürchten oder Eltern, die ihre Kinder vor dem Maskenzwang schützen wollen, aus. Hinter dieser Fassade verbreiten sie antisemitische Verschwörungsideologien, offenen Rassismus und krude Träume von einer verfassungsgebenden Versammlung und einem neuen Deutschen Reich.
Alle Demonstranten also Rassisten, Antisemiten und Nazis. Tja, wo soll das enden? Ich spreche jetzt mit dem Mann, der die Bilder gemacht hat und der jede Corona-Demo in Berlin als Journalist dokumentiert. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Boris Reitschuster nach Berlin.
Ich grüße Sie.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Journalist und waren jahrelang Korrespondent in Moskau, unter anderem Büroleiter für den Fokus, haben einige Bücher über russische Politik geschrieben und wurden mit der Theodor-Heuss-Medaille geehrt für Ihren Einsatz für Versammlungsfreiheit und Menschenrechte in Russland. Sie haben für verschiedene Zeitungen wie die Washington Post, den Guardian und die Frankfurter Allgemeine gearbeitet. Jetzt haben Sie eine sehr erfolgreiche Medienseite, reitschuster.de, und schreiben nach eigenen Angaben gegen betreutes Informieren an. Sie lassen inzwischen auch eigene Umfragen erstellen, darüber reden wir später noch. Und Sie sind mit Ihrer Kamera bei allen Demos in Berlin, bei allen Corona-Demos dabei. Wir haben gerade die gespenstische Lautsprecherdurchsage gehört, die alle Maßnahmengegner auf der Schweigedemo am Sonntag als Antisemiten und Rassisten bezeichnet. Ich habe mir Ihre Berichterstattung angeschaut und also ich von außen habe den Eindruck, die Stimmung wird aggressiver. Wie empfinden Sie?
Ich war wirklich entsetzt. Ich kam nach Hause mit schlotternden Knien, weil mich das sehr betroffen gemacht hat, was ich da erlebt habe, dieses Ausmaß an Aggression und an Hass. Und als Journalisten müssen wir ja immer neutral sein, aber es war nun einmal so, dass ich in den 3,5 Stunden Aggression und Hass nur von einer Seite erlebt habe, und zwar immer von den Gegendemonstranten, die zu einem großen Teil dem Antifa-Milieu in meinen Augen zuzurechnen waren. Aber da waren auch vielleicht 20-30% ganz normale Bürger dabei, genauso die Mitte der Gesellschaft, wie ich das auf dem Demonstrationszug gesehen habe. Und das zerreißt einem fast das Herz, wenn man hier Familien mit Kindern sieht, da Familien mit Kindern, und die einen Familien mit Kindern glauben, die anderen sind alle Nazis. Da wurde mir so richtig bewusst, wie massiv heute Teile der Bevölkerung gegen andere aufgehetzt werden und wie extrem gefährlich das ist in meinen Augen.
Ja, die Menschen auf der Demo, das habe ich ja auch gesehen, die wurden ja von den Gegendemonstranten ununterbrochen als Nazis beschimpft.
Genau.
Ja? Und jetzt wollte ich einen kleinen Eindruck zeigen und auch einen, naja, sagen wir mal, gar nicht mal so typischen Nazi. Das schauen wir uns kurz an.
Und hier der typische Nazi, wie man ihn kennt. Ja, ja. Sie wurden gerade als Nazi. Sie wurden gerade als Nazi. Also so sieht linksgrün versiffter Nazi.
Ja, das ist ja schon ein bisschen absurd. Die Gegendemonstranten sehen die Leute doch. Glauben die wirklich, dass das alles Nazis sind?
Also es gab bei Black Mirror eine Episode, wo man dem Polizisten eine Maske aufgesetzt hat, und durch diese Maske sahen die ganz normalen Menschen dann als Ungeheuer und waren völlig überzeugt. Ich frage mich, ob wir so eine mediale Maske haben. Und ich ließ mich aufklären. Inzwischen bekam ich auch schon Briefe, dass angeblich auch vorne ein NPD-Mann, der Herr Fock, mitgelaufen ist, und auch ein paar AfDler. Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch gut möglich. Aber die Veranstalter haben mir selber gesagt, sie dürfen gar niemand juristisch ausschließen von einer Demonstration. Und wenn ich in den Medien so berichte, als seien das im Wesentlichen Rechtsextreme, dann ist das in meinen Augen eine massive Verfälschung. Und es wird ja ganz klar in diese Richtung gefrämt, dass viele Leute glauben, selbst wenn ich erzähle, ich war auf diesen Demos, ach, bist du da bei den Rechtsextremen? Und da wird die Realität in meinen Augen einfach auf den Kopf gestellt. Etwas, was mich sehr an sozialistische Systeme erinnert, da hat man ja auch immer gesagt, die gegen den Sozialismus sind, sind alles böse Rechtsextreme.
Mhm. Ja, wenn man die klassischen Medien konsumiert, dann hat man den Eindruck, dass die Gewalt auf diesen Demos immer von, vor allem von den Maßnahmengegnern ausgeht. Was sind da Ihre Beobachtungen? Sie sind ja eigentlich immer dabei.
Jetzt gerade am Samstag in Leipzig gab es den Vorfall, dass Polizisten einen Warnschuss abgeben mussten, weil es zu massiven Bedrohungen kam. Und in den Medien wurde das so geschildert, wenn man das nur oberflächlich las, dass das die bösen Corona-Maßnahmenkritiker sind. Inzwischen stellt sich heraus, dass der Tatverdacht sich gegen Linksextreme richtet. Und das ist eine kolossale Verschiebung der Tatsachen. Was ich wirklich erlebt habe auf den Demos, auf denen ich war, beide Male, da kommen plötzlich wie aus dem Nichts gewaltbereite junge Männer, denen man ansieht, dass sie da sind, um Randale zu wollen. Die tauchen wie aus dem Nichts auf und die verschwinden auch wieder wie ins Nichts. Die sorgen für diese Eskalationen. Woher die kommen? Ich bin kein Hellseher. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Es gibt glaubhafte Berichte, dass die aus dem Umfeld von Hooligans kommen, von Fußballfans, die eher rechts sind. Aber die kommen wie auf Knopfdruck. Es ist so, als ich war auch sofort das Fernsehen da und dann sind die wieder weg wie auf Knopfdruck. Wer das ist, dürfen Sie mich nicht fragen. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche, die da ein Interesse haben könnten. Aber da ist, wem das nutzt. Das nutzt nämlich völlig diesem Narrativ, also dieser Erzählung. Schaut her, das sind die bösen Gewaltbereiten. Und in Leipzig war es wirklich so, die normale Demonstration mit 10.000 Menschen, die war etwas völlig als diese Hooligans, die da plötzlich wie auf Knopfdruck da waren. Und sehr witzig, ich habe die für Antifa-Leute gehalten und auch viele andere, weil die äußerlich eigentlich kaum von der Antifa zu unterscheiden waren. Für Fachleute wahrscheinlich schon, aber ich bin kein Fachmann für Fußball-Hooligans. Und von daher dachte ich zuerst, das ist die Antifa, war sie aber offenbar nicht. Wahrscheinlich sind sich Gewaltbereite auch bis zum gewissen Maße einfach von Hause aus ähnlich.
Das kann schon sein. Haben Sie denn den Eindruck, dass in den Medien mit zweierlei Maß gemessen wird, zwischen den eher linkeren Demonstranten und den Corona-Maßnahmengegnern?
Ganz massiv. Und das ist etwas, was ich wirklich schlimm finde. Ich war im Juni oder Juli war es auf dieser Black Lives Matters Demonstration in Berlin, also von links. Mhm. Und ich habe die Videos, man kann es sich anschauen. Da gab es massive Gewalt gegen die Polizei. Die wurden wirklich massenhaft mit Flaschen beworfen und die haben massiv gegen die Auflagen verstoßen. Und in den Medien kam nur, wie schön das war und wie toll das war und wunderbar. Und dort war wirklich sehr viel Aggression in der Luft. Dann bin ich auf der Corona-Maßnahmen-Gegner-Demonstration, man muss es ja immer korrekt aussprechen, und da hatte ich genau das Gegeneindruck, dass das im Wesentlichen die Mitte der Gesellschaft war, friedlich, und da kamen ein paar Provokateure und haben das umgedreht und es wird genau umgedreht. Also die Medien, viele Medien, nicht alle, stellen in die Realität hier regelrecht auf den Kopf.
Mhm. Diese Zuspitzung der Gegensätze, beunruhigt Sie das?
Es beunruhigt mich zutiefst und ich bin ja immer sehr vorsichtig mit Vergleichen und ich will nichts vergleichen, aber ich mache auch aus meinem Herzen keine Mördergrube, und woran ich denke, denke ich nun mal. Und wenn ich da auf diesen Demonstrationen bin, dann denke ich immer an Weimar, an Geschichtsfilme über das Berlin der frühen 30er Jahre, wo es diese Straßenschlachten gab, wo die Polizei überfordert war, und ich hoffe, dass ich das übertreibe in diesen Assoziationen, aber ich kann nichts dagegen machen, dass diese Assoziationen so in mir hochkommen. Und ich halte das für ausgesprochen gefährlich, weil die Ränder hier immer stärker werden. Dieser Hass wird immer stärker. Und wohin das führen kann, im schlimmsten Fall, das zeigt uns die Geschichte. Und ich halte es für völlig verantwortungslos, wirklich für völlig verantwortungslos, dass Medien und Politik diese Ressentiments, diese Aggression in meinen Augen massiv anfeuern. Dieses neue Rezo-Video, wo zum Beispiel dann Leute, die die Maßnahmen kritisieren, bezichtigt werden, sie sind schuld daran, dass es jetzt strengere Auflagen gibt. Das ist ein massives, massives Kippen von Öl ins Feuer. Und wir wissen ja, Rezo, für mich ein politisches Medienprojekt. Im Hintergrund werden da offenbar Fäden gezogen. Und ich halte das für extrem, extrem gefährlich. Ich passe auch immer selber auf, weil man ist ja immer in Gefahr, dass man dann auch selber sozusagen da Öl ins Feuer gießt. Und wahrscheinlich lässt sich das nicht immer vermeiden. Aber da muss man auch höllisch aufpassen, dass man das selber nicht tut. Und diese Familien, die da waren, zum Beispiel auch mit der Antifa, das sind in meinen Augen auch einfach Leute, die hier aufgehetzt werden von den Medien. Ich mache denen nur bedingt Vorwürfe.
Naja, zumindest wirken die Medien und auch die Politik nicht gerade deeskalierend. Und das wäre ja eigentlich ihre Aufgabe. Sie sind ja jetzt auch ganz dick in der Politik mit dabei, in der Bundespressekonferenz. Lang hat es gedauert. Da waren Sie ja sehr ausdauernd, dass das klappt. Wie kritisch hinterfragt da die restliche Presse die Corona-Politik der Regierung? Das wäre ja Ihre Aufgabe.
Ich muss da jetzt sehr vorsichtig sein, weil die Bundespressekonferenz ist ein Verein und ich bin ja Mitglied in diesem Verein. Und als Vereinsmitglied muss ich eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legen. Und ich versuche jetzt, mich sehr diplomatisch auszudrücken. Ich habe den Eindruck, dass da die meisten Kollegen, die neben mir sitzen, und ich sehr unterschiedliche Grundeinstellungen hier haben, was mir immer auffällt, und ich bewerte das jetzt überhaupt nicht, das ist ja beides legitim in einer Demokratie, dass meine Fragen immer in die Richtung gehen diese Corona-Maßnahmen zu weit, und dass viele andere Fragen eher in die Richtung gehen die Corona-Maßnahmen nicht weit genug und müsste man nicht noch mehr machen. Und ich habe da manchmal den Eindruck, dass wir von unterschiedlichen Sternen sind, aber ich betone es nochmal, ich sage das völlig wertneutral, weil in einer Demokratie muss beides möglich sein. Was mir allerdings auffällt, dass ich glaube, mit meiner Einstellung bin ich, so mein Eindruck bisher von den bisherigen Pressekonferenzen, sehr alleine. Umso wichtiger finde ich das eben auch, dass diese Meinung auch zu Wort kommt. Ich finde es wichtig, dass die andere Meinung zu Wort kommt, aber dieses Hinterfragen in der Richtung, geht es nicht zu weit, das halte ich auch für ausgesprochen wichtig in einer Demokratie.
Wie reagieren denn die Regierungssprecher darauf, auf kritische Fragen ihrerseits?
Da muss ich jetzt auch wieder sehr vorsichtig sein. Also manchmal hatte ich schon den Eindruck, dass die es nicht mehr so gewöhnt sind, dass sie wirklich kritisch und hart befragt werden. Wissen Sie, wie ein guter Torwart, selbst Manuel Neuer, wenn der zwei Jahre nur noch relativ, wenn er immer, muss wieder vorsichtig sein, sehen Sie, wie man aufpassen muss, wenn der vorher schon ahnt, wohin die Schüsse gehen, dann ist es für ihn etwas schwieriger, wenn da plötzlich einer auftaucht, der sozusagen ganz anders schießt und ganz andere Fragen stellt. Und Leser haben mir schon geschrieben, auch wieder, ich sage es nicht selber, ich bin sehr, sehr vorsichtig, die haben mir schon geschrieben, dass sie manchmal den Eindruck haben, dass da mancher relativ nervös ist. Und ich finde, das ist auch normal. Das gehört dazu bei einer Pressekonferenz, bei einer kritischen Presse. Wenn ein Pressesprecher, auch wenn das der Beste ist, wenn der nicht eine gewisse Nervosität hat und sich da nicht mal ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt, dann fehlt in meinen Augen was bei einer Pressekonferenz. Also das ist mein Verständnis von Zusammenarbeit und Kontrolle, Presse und Regierungssprecher, worauf ich immer sehr, sehr Wert lege, dass ich immer höflich frage, dass ich hier nie ein Foul spiele. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und manchmal wundert es mich wirklich, da habe ich auch schon öfter darüber geschrieben, dass einfach die Fragen gar nicht beantwortet werden. Ich hatte zum Beispiel gefragt, Paragraph 104, Artikel 104 Grundgesetz, keine Freiheitseinschränkung ohne richterlichen Beschluss. Und ich fragte das Justizministerium, wie ist das in Verbindung zu bringen mit den Quarantänemaßnahmen, die ja nur das Gesundheitsamt verhängt? Da habe ich bis heute zum Beispiel keine Antwort. Und das ist bei vielen Dingen so, nicht bei allen, aber das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass da die Regierung noch mehr liefert. Inzwischen spüre ich das auch schon ein bisschen. Also am Anfang hatte ich den Eindruck, dass da manchmal dann einfach Schweigen herrschte. Und ich glaube, inzwischen ist das auch so, da ist ein Gewöhnungsprozess und genau so muss es sein. Also ich weiß, da gibt es ja einige, die sich da echauffiert haben, dass ich in der Bundespressekonferenz bin. Der Thilo Jung hat einen sehr bösen Tweet abgesetzt bei Twitter. Und ich finde im Gegenteil, das belebt das Ganze und das ist notwendig. Also in meinen Augen ist das auch für die Bundespressekonferenz etwas Gutes, wenn da auch andere Meinungen noch mehr zu Wort kommen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht Kopf
und natürlich, Tag. Natürlich, ich meine, Manuel Neuer wird sich auch langweilen, wenn die Schüsse eigentlich immer nur aus der gleichen Ecke kämen. Ne? Der kann auch nicht sagen, und er kann auch nicht sagen, ey, das ist unfair, das machen wir jetzt nicht so.
Ja,
ne?
Ja.
Und wie ist das mit den Pressekollegen? Sprecht ihr da miteinander in der Bundespressekonferenz?
Also bislang gab es noch so gut wie keinen Austausch. Es ist auch so, dass da schon eine gewisse Frontbildung zu spüren ist. Also die Blicke sind nicht immer so freundlich. Und wenn man natürlich öffentlich angegriffen wird von einem Kollegen, wie jetzt ich vorher von Herrn Jung, dann fördert das auch nicht unbedingt die Dialogbereitschaft. Ich finde das schade. Der Thilo Jung, der hat auf Twitter einen bösen Tweet abgesetzt. Er schrieb da, der Reitschuster wird jetzt Mitglied in der Bundespressekonferenz. Was kommt dann als nächstes? Nehmen Sie dann den Cem Jebsen auf. Ich glaube, irgendetwas in Ken FM in dieser Hinsicht. Und das ist nicht sehr freundlich. Was mir aber auffällt, dass es sogar jetzt schon manchmal Rückmeldungen von Kollegen bzw. Leuten aus dem Metier gab, die sagten, prima, dass sie da sind und gut ihre Fragen. Es gibt auch sehr, sehr viele Rückmeldungen bis hin auf die Straße oder selbst auf Demonstrationen, welche angesprochen, wo ich spüre, dass das sehr vielen Menschen sehr wichtig ist, die sagen, prima, dass Sie so kritische Fragen in der Bundespressekonferenz stellen. Also ganz, ganz viele Rückmeldungen auch bei den Mails. Das ist ganz klar, dass da ein Bedürfnis da war und darum halte ich das auch für ausgesprochen wichtig, weil wenn Menschen sich das wünschen, kritische Fragen, dann müssen die in einer Demokratie auch gestellt werden. Und bisher ist es so, was ich mitbekomme, dass bei kritischen Fragen, dass die oft von einer sehr linken Perspektive aus gestellt werden. Also wie ich schon sagte, bei den Corona-Maßnahmen, man sagt, könnte man es nicht noch strenger machen oder hätte die Polizei da nicht noch schärfer das machen können oder könnte man da nicht noch härter vorgehen. Und ich finde eben, Kritik, die kann nicht nur von einer Seite kommen.
Völlig richtig. Das Ganze, was ganz spannend ist, Sie lassen ja inzwischen eigene Umfragen beim Forschungsinstitut INSA machen, die ganz andere Ergebnisse bringen als diese offiziellen Umfragen. Woran liegt das? An der Fragestellung?
Ich denke, es liegt in erster Linie an der Fragestellung. Ein klassisches Beispiel, wenn Sie heute fragen, wer ist der beliebteste Politiker, dann wird das Angela Merkel sein, weil Sie die meisten Leute kennen. Und wenn Sie ihr jetzt was Gutes wollen, dann bringen Sie das so. Und wenn Sie aber im Gegenteil fragen, wer ist der unbeliebteste Politiker, dann ist es relativ sicher, dass auch Angela Merkel das wird, weil sie eben auch die meisten Menschen kennen. Und das war eine Umfrage, die landete auch ganz, ganz oben. Also das ging deutschlandweit, das war das hat eingeschlagen wie eine Granate. Und ich habe extra mit reingeschrieben, dass das auch nicht objektiv ist, dass das auch nur eine Frage der Fragestellung ist, dass ich damit nur zeigen will, wie leicht man manipulieren kann. Und das haben sie bei ganz, ganz vielen Fragen, wo es einfach massiv davon abhängt, wie sie die stellen. Ein weiteres Beispiel, Moria, die Flüchtlinge. Da hat die ARD eine Umfrage gemacht und da hieß es nur, sind sie für helfen oder nicht helfen. Und dann, wir haben ja alle ein Herz. Und wer sagt dann nicht helfen? Ja, und dann ist ganz klar, dann kam große Mehrheit, ich glaube 80% wollen helfen. Jetzt habe ich das umformuliert. Ich habe erstens in die Frage mit reingeschrieben, dass es Brandstiftung war von Bewohnern. Und viel entscheidender, ich habe eine zusätzliche Antwortoption gegeben. Wollen Sie, dass man den Menschen vor Ort hilft? Und da war dann ein ganz anderes Meinungsbild da, weil selbstverständlich ganz, ganz viele sagten, ja, helfen schon, aber vor Ort und nicht aufnehmen. Also die ARD groß, ich glaube 80% oder 70% wollen die in Deutschland haben. Und bei meiner Umfrage war es dann nicht mal mehr eine Mehrheit. Ich glaube, es waren 40, ich müsste nachschauen. Und da wird Stimmung gemacht. Der Mensch will ja immer bei der Mehrheit sein oder sehr viel. Und wenn man jetzt hört, 80% wollen die in Deutschland, ja, dann bin ich doch auch kein Unmensch, dann mache ich da auch mit. Wenn man dagegen hört, es sind nur 40%. Dann tut man sich sehr viel leichter zu sagen, ja, ich will auch, dass man denen vor Ort hilft. Und viele Beispiele, ich will die jetzt gar nicht alle aufführen, wo auf diese Art und Weise wirklich Stimmung gemacht wird. Und drum ist mir das ein Anliegen, dass ich da diese andere Sichtweise auch bringe, ohne zu sagen, dass die jetzt die absolut objektive ist. Es hängt immer von der Frage ab. Ja, es ist immer mit der Frage verbunden. Aber man muss eben aus zwei Perspektiven deshalb das machen.
Absolut. Ich finde das spannend und auch ein bisschen entlarvend. Das heißt, man muss bei Umfragen schon etwas misstrauisch sein. Wir gucken uns jetzt zwei Grafiken Ihrer neuesten Umfrage an. Die hat nämlich ergeben, dass 47% der Bundesbürger es falsch finden, dass die kritischen Experten von der Bundesregierung nicht gehört werden. Ja, hier haben wir diese Grafik. Erstaunt Sie das Ergebnis?
Es ist ganz interessant. Ich habe mit einer russischen Bekannten darüber gesprochen und mit einem Deutschen. Und der Deutsche war völlig baff. Er sagte, er hätte erwartet, dass 97% sagen, das ist richtig, dass man mit denen nicht redet. Also er sagte, 47 wollen Kritikern redet, so viel hätte ich gar nicht gedacht. Die russische Bekannte sagte genau das Gegenteil. Was? Nur 47% sind die Deutschen denn alle verrückt? Man muss doch mit allen reden. Ich verliere meinen Glauben an die Deutschen und nur so wenige. Also das ist wie mit dem Glas, halb voll, halb leer. Und da hängt es auch wieder von der Fragestellung ab. Wenn ich da gefragt hätte, finden Sie es richtig, dass die Regierung mit Corona-Leugnern nicht redet, dann wäre es auch wieder ganz anders ausgefallen.
Ja, super spannend. Und was ich nämlich ganz erstaunlich finde, und das ist in dieser zweiten Grafik, ja, dass da ist es nach Parteiensympathie aufgeschlüsselt. Und da ist erstaunlich, dass sich neben der AfD vor allem SPD und Grünen Wähler mehr Dialog wünschen. Also ich meine, das sollte SPD und Grünen eigentlich zu denken geben. Glauben Sie, dass Wähler noch richtig einschätzen?
Das hat mich auch sehr gewundert, muss ich sagen, weil da sehen wir ein völliges Aufbrechen eigentlich dieser alten parteipolitischen Fronten, die man ja sonst kennt. Ja, sonst ist das immer die AfD-Wähler auf der einen Seite und paar FDP-Wähler noch in diese Richtung und die anderen in die andere Richtung und hier über die Grenzen hinweg. Ich glaube, das lag auch wieder an der Fragestellung, weil prinzipiell Wähler von SPD und Grünen, die sagen ja, wir sind tolerant und wir sind für Dialog. Und nun war die Frage ja genauso gestellt, sind sie dafür, dass man mit denen auch redet sozusagen, dass man die auch anhört. Und ich denke, ja, die müssen nachdenken, aber das zeigt vor allem, wie stark es eben davon abhängt, wie berichtet wird und wie gefragt wird. Ja, das ist wie mit der Toleranz. Wenn man die jetzt fragen würde, sind sie so tolerant, dass sie sagen, man muss auch mit Kritikern der Corona-Maßnahmen tolerant reden, dann werden bei den Grünen und bei der SPD werden sehr viele sagen, ja. Wenn man dagegen sagt, sind sie dafür, dass man mit Menschen, die mit Nazis mitmarschiert, klare Kante zeigt, dann werden das noch 90% sein. Und das finde ich eigentlich so schlimm, dass da ARD und ZDF in meinen Augen massiv manipulieren und mit diesen Umfragen massiv, massiv Stimmung machen. Und wie gesagt, meine, die können auch nicht objektiv sein. Es gibt keine Objektivität, es ist immer subjektiv. Aber ich will einen gewissen Gegenpunkt setzen. Ich will sehen, schaut her, ich zeige euch hier, wie man das mit anderen Fragen völlig anders zeigen kann.
Ja, es geht ja immer darum, eine Mehrheit zu schaffen. Und ob es ist oder nicht, weil die Leute, die haben es vorhin selber gesagt, wollen mit der Mehrheit gehen. Und wenn ich dann suggeriere, dass dort die Mehrheit liegt, dann gehen die Leute dort eher mit, ja. Und das muss man vielleicht wirklich den Öffentlich-Rechtlichen vorwerfen, dass sie schon suggerieren, dass es eine ganz, ganz, ganz große, überwältigende Mehrheit gibt, die komplett einverstanden ist mit der Corona-Politik. Und das ist halt immer so schwer nachzuforschen, ja.
Genau, das wird ganz stark suggeriert. Und ich glaube, das sind die zwei Grundpfeiler, auf die sich im Moment alles stürzt. Erstens, Krisenmehrheit unterstützt die Regierung. Und zweitens, die dagegen sind, böse, böse, böse und mit Nazis in Reihe und Glied. Und wenn diese beiden Framing-Punkte, die zentral sind, wenn die wegbrechen würde, dann stünde die Regierung ziemlich nackt da in meinen Augen. Und darum versucht man das auch auf Biegen und Brechen aufrechtzuerhalten.
Was ja auch ganz interessant ist, ist die SPD. Ja? Also Sie sagen gerade, SPD-Wähler sind eigentlich, möchten gerne toll. Ich meine, die SPD geriert sich ja gerade als Verbotspartei mit Herrn Lauterbach vorneweg, der jeden Tag was anderes verbieten möchte. Man fragt sich ja schon, regt sich da innerhalb der SPD kein Widerstand? Oder
ich
darf
glaube,
der
sich nicht regen? Die ist klinisch tot schon in vielerlei Hinsicht. Und ich bin ja alter Sozialdemokrat. Und ich kenne das noch von früher. Da gab es eben diesen linken, radikal linken Flügel, die Jusos, und die alte SPD und dieser radikal linke Flügel, der hat die Partei übernommen und diese alte SPD. Also ich habe allein zwei Lehrer aus dem Gymnasium, die überzeugte Sozialdemokraten waren und die dann aus der Partei ausgetreten sind. Der eine lebt nicht mehr, der andere ist heute großer Leser meiner Seite und Unterstützer, der immer eigentlich auch eher ein linker Sozialdemokrat war, aber eben keiner, der ganz, ganz links war. Und ich glaube, diese Selbstzerfleischung der SPD, ihre Verabschiedung aus dem Milieu, für das sie stand, ihr Verrat an denjenigen, die ihre Stammwähler einmal waren, der hat diese Partei regelrecht kaputt gemacht und die hat in meinen Augen keinen Bezug mehr zur Realität. Ich habe das erst vor einiger Zeit erlebt, als ich mit einer alten Bekannten, die ich noch aus der Zeit von damals kenne, die jetzt relativ hoch ist, gesprochen habe und ich fragte mich danach nur noch, leben wir in unterschiedlichen Realitäten? Ich erzählte ihr, was es für Probleme im Alltag gibt und sie sagt dann immer, ja, aber wir machen jetzt den Gender also dieser Unterschied Mann und Frau bei der Bezahlung, das greifen wir an. Ich sagte, du, die Leute haben andere Sorgen, das und das und es war wie Parallelrealitäten. Also wir haben kein gemeinsames Gespräch gefunden.
Wobei gerechtes Einkommen finde ich auch nicht ganz unwichtig. Ne?
So, ja, das ist vollkommen wichtig. Ja, ja, aber wenn man
wobei da wird lange drüber geredet. Es passiert, es wird halt nicht so. Also es gibt immer noch kein Gerecht. Aber was mich auch interessiert, kennen Sie eigentlich Politiker in den Regierungspartei, die Regierungspolitik im großen Stile kritisch sehen?
Ja, ja. Ich hatte erst eine Geschichte darüber. Ich war vor einer Woche im Bundestag und ich sage jetzt nicht, ob Mann oder Frau oder divers. Aus Informantenschutz, da wurde ich angesprochen und er, sie hat dann gesagt, ja, können wir reden, und ich lese ja ihre Seite immer und dann mit ins Büro und lange Geschichte, wo er sie dann erzählt hat, wie schlimm er, sagen wir sie, wie schlimm sie das findet mit dieser jetzigen Corona-Politik, und richtig erzählt, dass das massivste Probleme auslöst, vor allem auch das Infektionsschutzgesetz, das neue, wo die Auskunft kann ich nicht damit leben. Und die Aussage war, 10-15% der Abgeordneten in den Regierungsfraktionen sind gegen dieses Gesetz. Es haben nur sehr wenige dagegen gestimmt. Da wird massivster Druck ausgeübt. Also so auch die Lage. Jeder, der da abweicht, rechnet, dass er eine große Gefahr auf sich zieht, nicht mehr aufgestellt zu werden beim nächsten Mal, nicht mehr in den Bundestag also zu kommen. Und da braucht es schon einigen Mut.
Bundestagsabgeordnete, die quasi von den Bürgern gewählt werden, müssen ja Angst haben, ihre Meinung zu sagen?
Massiv, massiv, ja. Also das ist inzwischen auch die Stimmung dort. Und das ist ein Problem bei unserer spezifischen Form der Demokratie, dass eben für die Aufstellung, für die Listenplätze die Parteien zuständig sind. Und das heißt, es ist entscheidend, ob man den guten Listenplatz bekommt oder einen Direktwahlkreis. Und wenn man eben sich nicht loyal verhält gegenüber der Parteiführung, dann kommt man gar nicht mehr zum Wähler im Zweifelsfall, weil man eben nicht mehr aufgestellt wird. Und das ist ein großes Problem bei unserer Form mit dem Relativitätswahlrecht, während zum Beispiel das amerikanische und das britische Wahlrecht ja die Wahlkreise haben, und da wird derjenige wiedergewählt, der die meisten Stimmen hat, und die Parteien sind nicht so mächtig, weil jemand dann den Wahlkreis von Parteiebene zu nehmen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Und da kann der auch mal sagen, ich pfeife jetzt auf meinen Parteichef und meine Wähler, die wollen das so, und ich stimme ab, wie ich will, und beim nächsten Mal werde ich damit wieder reingewählt. Und in Deutschland funktioniert das so eben nicht, eher umgekehrt. Also viele Abgeordnete notgedrungen sind mehr der Parteiführung verpflichtet als dem Wähler.
Aber dieser große Druck, ich meine, wenn es wirklich 10-15% sind, wie Ihr Informant oder Ihre Informantin da sagt, dann ist das ja ein ganz großer Prozentsatz. Ist das jetzt Leute, dieser Corona-Geschichte geschuldet, oder ist es schon länger so, dass Abgeordnete quasi nicht mehr frei entscheiden?
Oder das gar nicht frei entscheiden? Das ist schon länger so. Also diese Tendenz mit dem Fraktionszwang, die ist auch nichts Neues. Hm. Das gibt es auch nicht unter Angela Merkel. Das geht wirklich weit zurück. Aber inzwischen hat sich das nochmal massiv verschärft. Nach diesem Artikel, wo der die Abgeordnete ausgepackt hat, hat sich auch noch ein Mitarbeiter gemeldet von einem anderen Abgeordneten und hat auch nochmal bitter beklagt. Er hat gesagt, das ist nur noch Stimmvieh. Es wird nur noch von oben durchregiert. Und er sagt, das ist wie im demokratischen, in der demokratischen Zentralismus, dass man also in der DDR nannte man das so, dass von oben entschieden wird, wie es gemacht wird. Und er sagte, Hauptsache, es sieht demokratisch aus, aber es sei nicht mehr wirklich demokratisch. Und das ist ein großes Problem. Es gibt ja dann Leute, die sagen, wir leben in einer Diktatur. Das teile ich nicht. So weit würde ich nicht gehen. Aber wir leben in einer Demokratie, wo es eine massive Gefährdung gibt. Und was man ja auch immer sagt, nochmal, ich finde nicht, dass wir in einer Diktatur leben. Aber selbst in Diktaturen gab es nicht so Weitreichungen in das Privatleben, wie wir sie heute haben in den meisten Diktaturen. Jetzt etwas zugespitzt, auch unter Stalin konnten sie ins Restaurant gehen abends und auch die Schwimmbäder waren auf. Gut, es gab zu wenige und man kam nicht rein, und es gab auch keine Fitnessstudios, aber wir sind zu sehr immer auf die Vergangenheit fixiert. Und dieses Maß an Beschränkungen von persönlichen Freiheiten, das wir heute haben, das ist per se etwas sehr Bedenkliches, und das muss auch so diskutiert werden. Und da immer zu sagen, naja, aber früher war es noch schlimmer, das führt nicht weiter. Die Geschichte stellt uns immer vor neue Herausforderungen. Es wird sich nicht das Dritte Reich wiederholen, Gott sei Dank. Es wird sich auch nicht der Sozialismus wiederholen, so wie wir ihn kennen. In der Geschichte waren diese neuen Formen undemokratischer und gefährlicher Systeme, die waren fast immer neu, mit gewissen Ähnlichkeiten.
Ja, und vor allem ohne Kommunikation kann eine demokratische Gesellschaft ja nicht überleben. Und da haben wir jetzt auch gerade ein massives Problem an Kommunikation. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, also die verschiedenen Lager können gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Es passiert nichts. Ja?
Massiv. Es ist ja so, wir haben inzwischen, also auch ein Politiker, der auch unzufrieden ist, auch aus dem Regierungslager, der hat mir das gesagt. Er sagt, wir leben in der perversen Situation, wo es nicht mehr darauf ankommt, was man sagt, sondern wer das auch noch sagt. Und das ist natürlich auf die AfD gemünzt und das ist schon pervers, dass man heute also mit manchen Argumenten einfach nicht mehr darüber reden kann, nur weil es dann heißt, ja, aber das sagt ja auch die AfD. Wenn morgen die AfD sagt, dass das Wetter im Winter kalt ist, muss ich dann sagen, nein, es ist warm im Winter. Und das hat schon fast was, also wie in einem religiösen Fanatismus. Ja, also auch bei mir kommt es immer wieder, warum distanzieren Sie sich nicht ausreichend von der AfD? Ich finde, ein Journalist muss von jeder Partei distanziert sein. Da ist schon irgendwas falsch, wenn er sich von einer Partei besonders distanzieren muss. Und das hat inzwischen Ausmaße erreicht, die wirklich sehr, sehr demokratiefeindlich sind. Also das hat schon so etwas vom Gesslerhut. Ja? Also man müsste dann jeden Artikel damit anfangen und ich finde, die AfD ist des Teufels. Und es gibt ja nun, weiß Gott, genug an ihr zu kritisieren. Und da ist, weiß Gott, viel im Argen. Aber wie das verwendet, Diskussionen auszuschalten, auch dieses Nazi-Argument. Ich habe es ja versucht, auf dieser Demo mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit diesen Gegendemonstranten. Da kommt ja dann nur noch du Nazi und da findet nichts mehr statt, weil sie offenbar Angst haben, weil sie offenbar keine Argumente haben. Mhm. Und es wird nur noch über diese Stigmatisierung gearbeitet und da gibt es den berühmten Ausspruch von einem der KGB-Urväter, Generaloberst oder Major Agajans. Und wenn man argumentativ nicht mehr weiterkommt, dann muss man dem Gegner immer sagen, dass er Faschist ist. Dieser alte KGB-Leitspruch, der scheint heute wieder allgegenwärtig zu sein.
Ich würde auch sagen, die Blaupause funktioniert. Vielen Dank, Boris Reitschuster, nach Berlin. Und ein bisschen was Masochistisches hat Ihr Job ja schon in diesen Tagen.
Ja, ja es ist.
Aber einer muss ihn machen, ne?
Ja, leider. Ich könnte nicht jetzt den Mund halten.
Alles klar, also ich bin dabei, ich gucke und lese und vielen das Dank. Video übrigens, der Zusammenschnitt von der Demo, den haben wir unten gleich auch verlinkt, ja, und kann sich dann jeder nochmal angucken, würde ich auch fast empfehlen. Alles klar, dann viel Glück weiterhin und wir hören uns. Tschüss.
Auch Ihnen viel Glück, vielen Dank, alles Gute.
Tja, liebe Leute, ne, wir haben es gerade gesagt, ohne Kommunikation kann keine demokratische Gesellschaft überleben. Was wir brauchen ist Abrüstung, verbale und auch mediale. Und wir brauchen eine Medienwelt, die wirklich kritisch hinterfragt. Und zwar alles und jeden. Und das jeden Tag. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.